Domradio, das Thema.
Am Mikrofon ist Christian Schlegel, schön, dass Sie zuhören. Ja, es war ein turbulentes Jahr, wenn wir heute auf 2015 zurückblicken. Noch ein Tag wird das Jahr dauern und wir wollen das Jahr Revue passieren lassen in den kommenden 2 Stunden. Und eins kann man auf jeden Fall sagen, dass es viele Nachrichten gab in diesem Jahr, viele schreckliche, aber auch einige gute. Mit beiden wollen wir uns befassen. Erst einmal schauen wir zurück auf das, was viele Menschen in diesem Jahr in Angst und Schrecken versetzt hat, nämlich den islamistischen Terror, gleich hier im Domradio. Der islamistische Terror hat uns im Jahr 2015 immer wieder auf verschiedene Weise begleitet. Einmal war das Thema weit weg, dann wieder ganz nah, sodass die Grausamkeit vielen Menschen wirklich Angst gemacht hat. Der erste Schauplatz des Schreckens war im Januar, Paris.
A gauche! La la la!
Das Entsetzen über den gut geplanten Anschlag auf die Satirezeitschrift von Charlie Hebdo war groß. François Hollande, der französische Staatspräsident, und Kanzlerin Angela Merkel.
Was heute in Paris passiert ist, ist ein barbarischer Anschlag gegen die Werte, in denen wir zusammenleben in Europa. Wir stehen zu den unverbrüchlichen Werten von Pressefreiheit, von Freiheit, von Demokratie. Und unsere Gedanken sind bei den Franzosen und wir werden alles tun, um Frankreich zu helfen in einer so schwierigen Situation.
Man muss einfach sagen, dass nach diesem Horror, der unser Land gestern getroffen hat, ganz Frankreich sich dagegen mobilisieren muss. Es darf nicht sein, dass die Meinungsfreiheit und die staatliche Autorität so angegriffen werden.
Die Konsequenzen daraus waren eine große Aktion, die sich vor allem durch das Internet verbreitete. Je suis Charlie, ich bin Charlie. Die ganze Welt nahm Anteil an dem Anschlag, der Frankreich zu Beginn des Jahres 2015 heimsuchte. Doch es sollte nicht der einzige Terroranschlag in diesem Jahr bleiben. Im März gab es einen Angriff auf das Nationalmuseum in der tunesischen Hauptstadt Tunis, der neben Israel einzigen Demokratie im Nahen Osten. Im April dann der Anschlag auf das Garissa University College in Kenia mit 148 Toten.
Die Attentäter kamen um 6.30 Uhr, da schliefen die meisten Studenten noch. Einige waren aber schon wach und haben in den Klassenräumen ihre Gebetsstunden abgehalten. Da sind die Terroristen dann rein und haben geschossen. Wie immer bei solchen Anschlägen trennen die Terroristen Muslime von Christen. Muslime werden laufen gelassen, Christen erschossen.
Und auch der Anschlag von Sousse, bei dem ein Mann am Badestrand mit einer Kalaschnikow 38 Menschen tötete, schockierte. Ein Anschlag in Ankara mit 103 Toten im Herbst, der Absturz einer russischen Maschine mit 224 Toten und zuletzt dann wieder der Terror von Paris.
Ich weiß nicht, ob Sie das laute Geräusch gehört haben. Wird einmal kurz anders. Klang wie eine Explosion. Leute schauen sich um hier. Nichts zu erkennen. Nach einer Bombendrohung gegen das Hotel der deutschen Mannschaft heute. Wird einem da schnell mal mulmig. Ah, der nächste laute Knall. Und viele Menschen, die sich ein bisschen ängstlich umschauen.
Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent.
In diesem Moment, in dem ich spreche, gibt es im Großraum Paris Terrorattacken eines nie dagewesenen Ausmaßes. Es gibt Dutzende Tote, viele Verletzte. Es ist der Horror.
C'est une horreur.
Mit dem Terror in Paris begann und endete das Jahr 2015 und hier im Domradio versuchen wir ja immer, Ihnen zu den verschiedenen Ereignissen eigene Gesichtspunkte zu bieten mit unseren Gesprächspartnern. Und da haben sich tatsächlich einige Fragen aufgetan in diesem Jahr, nämlich was der islamistische Terror denn eigentlich wirklich mit dem Islam zu tun hat zum Beispiel. Aber auch die einfache Frage, wie man Trost findet in der Trostlosigkeit dieser Brutalität der Islamisten. Gleich mehr zu diesen Fragen hier im Domradio. Wie viel hat der Islam tatsächlich mit Islamismus zu tun? Diese Frage haben wir im Domradio in diesem Jahr immer wieder gestellt. Wir haben viele interessante Gespräche mit Menschen aus Kirche und Welt hier im Domradio geführt zum Thema Terrorismus. Der Islam ist eine Religion, von der die meisten viel zu wenig wissen. Das meinte der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, der Dialogbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, nach den Anschlägen von Paris. Er sagte auch, dass Angst ein schlechter Ratgeber sei und dass Fanatiker aus allen Religionen ihre Gewalt mit dem rechtfertigen, was anderen eigentlich heilig ist.
Wir müssen die Koransuren nehmen, die von Gewalt sprechen. Wir hören von Muslimen heute, wie sie zu interpretieren sind, dass sie im Sinne Mohammeds nicht zur Gewalt aufrufen. Es gibt Weiterentwicklungen und das ist gut so. Aber ich denke, wir müssen auch sehr wach sein für den Schrecken, den gerade Gewalttäter im Namen des Islam ausüben.
So Hans-Jochen Jaschke. Nach den Anschlägen von Paris begann eine Diskussion. Ist die Meinungsfreiheit ein höheres Gut als die Religionsfreiheit? Darf man Dinge verhöhnen, die anderen heilig sind? Kapuzinermönch Paulus Terwitte wünscht sich einen respektvolleren Umgang mit dem Glauben anderer.
Ich glaube ganz einfach dadurch, dass wir uns die Menschen in unserer Nachbarschaft und am Arbeitsplatz als Gesprächspartner nehmen und mit ihnen über ihre Sichtweisen des Lebens reden. Und dann wird man sehr schnell herausfinden, dass Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten, Atheisten, dass wir in vielen, vielen Dingen gleich ticken. Vielleicht auch deswegen, weil wir hier in Deutschland auf einem vom Christentum geprägten Boden stehen, indem wir ganz klar die Werte, die der Mensch in seinem Herzen hat, hervorheben, die Würde des Menschen und auch eben die Gebote der Nächstenliebe und dass wir Menschen auf gar keinen Fall in ihrer Not allein lassen wollen.
So die Meinung von Paulus Terwitte hier im Domradio. Der Westen müsse sich wieder stärker seiner Prinzipien bewusst werden. Das sagte Alexander Kissler im Domradio-Interview. Der Westen müsse bereit sein, seine Werte zu verteidigen, indem er auskunftsfähiger werde. In seinem Buch »Keine Toleranz den Intoleranten« fordert der Publizist Alexander Kissler eine Rückbesinnung auf westliche Tugenden und Werte hier im Domradio.
Wenn man seiner normalen westlichen Freiheit der Formulierung von Gedanken und des Zeichnens nachgeht, muss man sich offenbar schützen, sobald man sich dem Islam zuwendet in kritischer Absicht. Das darf nicht sein.
So Alexander Kissler. Die Anschläge in Frankreich könnten dazu führen, dass die Muslime im Land generell verdächtigt und verurteilt werden. Das gab Stefan Lunte von der Europäischen Bischofskonferenz in einem Interview zum Jahresende zu bedenken.
Die Generalverurteilung der Muslime, das ist in der französischen Diskussion, in der französischen Debatte immer wieder unterschwellig zu hören. Und da muss man auch als politisch Verantwortlichen sehr Acht geben, dass da keine Generalverurteilungen stattfinden.
Soweit Stefan Lunte von der Europäischen Bischofskonferenz und ein Querschnitt der Stimmen zum islamistischen Terror aus unserem Programm von 2015. Doch das Jahr war auch von Hoffnung geprägt. Die Eiszeit zwischen Kuba und den USA zum Beispiel wurde beendet und bei dieser Geschichte spielte der Papst eine entscheidende Rolle. Mehr dazu gleich. US-Präsident Barack Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro erhielten im vergangenen Jahr beide ein persönliches Schreiben von Franziskus. Darin habe er die beiden Politiker aufgefordert, humanitäre Probleme von gemeinsamem Interesse zu lösen, darunter die Lage von gewissen Gefangenen, um eine neue Phase in den Beziehungen beider Seiten einzuleiten. Und ob nun der Papst alleine dafür ausschlaggebend war oder nur ein wichtiger Teil dieser neuen diplomatischen Initiative. Es hat auf jeden Fall zu einem Erfolg geführt.
Wir beide, Präsident Castro und ich, verkünden eine bedeutende Veränderung unserer Politik und Beziehungen unserer Regierungen. Wir blicken in die Zukunft und wollen ein besseres Dasein für das kubanische Volk und eine Verbesserung der Kooperation in der Region. Die veränderten Beziehungen wirken sich positiv auf alle aus.
Im Anschluss daran ließen sowohl die US-Regierung als auch die kubanische Führung übereinstimmend mitteilen, dass der Pontifex bei der Annäherung der verfeindeten Staaten eine große, wenn nicht sogar die zentrale Rolle gespielt habe. So hatten die Geheimgespräche über eine Annäherung nach Angaben von US-Regierungskreisen bereits im Frühjahr 2013 begonnen. Im Jahr 2015 wollte die Griechenland-Krise Europa nicht loslassen. Der Schrecken der etablierten europäischen Politik heißt Syriza mit Spitzenkandidat Alexis Tsipras, Regierungssprecher Steffen Seibert.
Die Bundesregierung hat noch nie ihre Gesprächspartner danach beurteilt, ob sie mit oder ohne Krawatte in Lederjacke oder im klassischen Jackett antritt. Ob dann da was um den Hals gebunden ist oder nicht, spielt einfach keine Rolle.
Alexis Tsipras und seine Syriza gewinnen die Wahlen in Griechenland. Die Griechen verbinden damit eine große Hoffnung. Vor allem die verhasste Troika soll ihre Macht verlieren, Finanzminister Schäuble.
Niemand von uns versteht, warum diese Regierung ihr Land und ihre Bevölkerung in eine Situation führt, wo man bei dem ein bisschen fassungslos gegenübersteht.
Das Wort Grexit geistert durch Europa. In der Nacht zum 27. Juni 2015 brach Regierungschef Alexis Tsipras die Verhandlungen ab und setzte ein Referendum an. Die Folge waren Kapitalverkehrskontrollen mit deutlichen Belastungen der griechischen Bevölkerung und Wirtschaft. Teilweise unterstützen die christlichen Kirchen in Athen ihre Gemeindemitglieder finanziell. Die soziale Situation in Griechenland wurde nämlich immer brenzliger, erzählt der deutsche evangelische Pfarrer René Lammer im Juni.
Jedes Rettungspaket bedeutet für uns einschneidende Kürzungen im Sozialhaushalt und bringt eine weitere Verelendung der Menschen mit sich. Also was von dem deutschen Bürger, sage ich jetzt mal so, sicherlich gut gemeint war im Sinne von nun, retten wir euch doch und wir tun euch doch was Gutes, kam ja hier immer als Kürzung der Sozialleistungen und der Renten und der Gehälter an. Und deswegen, dass man davon nicht mehr haben will und wollte, ist schon, finde ich, unmittelbar nachzuvollziehen.
Seit Juli 2015 erfüllt die griechische Regierung die Sparauflagen der Geldgeber. Doch das Thema ist damit noch lange nicht vom Tisch. Wir schauen zurück auf das Jahr 2015 hier im Domradio, einen Tag bevor das Jahr endet. Und da ist vieles Schreckliche passiert, aber auch vieles, worüber wir schmunzeln und worüber wir uns freuen können. Und mit Martin Klostermann wollen wir auf das zurückblicken, was Prominente 2015 angestellt, geleistet und geboten haben. Hallo Martin.
Hallo.
Martin, lass uns das sortieren. Für welche Promis lief's gut in 2015.
Ja, bemerkenswert finde ich, wie sich Till Schweiger gegen Fremdenhass und Rassismus gestellt hat. Der Schauspieler hat eine Stiftung gegründet, Hass und Hetze einstecken müssen, Schweiger dazu im ZDF.
So üble, menschenfeindliche, dumpfe, ganz furchtbare Sachen. Und deswegen habe ich gesagt, verpisst euch von meiner Seite.
Seine Verbündeten, Vizekanzler Gabriel, Rapper Thomas D., Schauspielkollege Jan-Josef Liefers, ähnlich gelagert, der Fall Anja Reschke.
Die NDR-Journalistin hatte sich ja mit einem ARD-Tagesthemenkommentar gegen Rassismus und Fremdenhass gestellt.
Und Anja Reschke wusste wohl, was kommen würde, endete mit dem Satz:
Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare zu diesem Kommentar.
Und die kamen reichlich heftig, hasserfüllt, aber es gab eben auch sehr viel Zustimmung für Anja Reschke und ihren Kommentar.
Martin, für wen war 2015 denn noch ein gutes Jahr?
Sicherlich für Schauspieler Elias Mbarek aus den Fuck You Goethe-Filmen. Er war und ist der Mädchenschwarm, wo er auftaucht. Szenen wie früher bei Boygroups in Nürnberg musste die Polizei sogar eine Kinopremiere absagen. Karriereschub auch für YouTube-Star Florian Mund alias Le Floyd. Die Kanzlerin höchstpersönlich bat zum Interview.
Also Sie haben aber grundsätzlich ohnehin keine Berührungsängste. Nee,
überhaupt nicht.
Dann wären da noch die Wolves. Christian und Bettina sind wieder ein Paar. Und bei den Royals in Großbritannien gab es 2015 Nachwuchs. Die kleine Charlotte Elizabeth Diana.
Und für welche Promis lief's nicht so gut in 2015?
Kürzlich erst beschäftigt hat uns die HIV-Beichte von Two and a Half Men-Star Charlie Sheen im US-Fernsehen.
I'm here to admit that I am in fact HIV-positive.
Beim ESC-Vorentscheid hatten sich die Fernsehzuschauer für Andreas Kümmert entschieden, der aber:
Ich gebe meinen Titel an Anne-Sophie.
Wollte nicht. Und für Ersatzfrau Anne-Sophie gab es dann genau 0 Punkte. Für viele negative Schlagzeilen gesorgt haben auch die Missbrauchsvorwürfe gegen US-Schauspieler Bill Cosby.
Vielen Dank an Martin Klostermann, mit dem wir zurückgeblickt haben auf das Jahr 2015 und die Prominenz, was Sie angestellt, geleistet und geboten haben. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Die Rufe des ausgesperrten Chefpiloten, die Schläge gegen die Kabinentür, die Entsetzensschreie der Passagiere Sekunden vor dem Aufschlag. Was im März über den französischen Alpen geschah, hat im Kopf der Hinterbliebenen tiefe Spuren hinterlassen. Viele sind in Behandlung und bei dem Absturz der Germanwings-Maschine am 24. März starben alle 150 Menschen an Bord. Die meisten Opfer stammten aus Deutschland. Und darüber haben wir mit Dorothea Finkbeiner gesprochen, auch darüber, wie es an der Absturzstelle in den französischen Alpen heute aussieht.
Also ganz oberflächlich betrachtet sieht es dort in den Alpen jetzt aus, als wäre nie was geschehen. Ruhig, friedlich, idyllisch. Diese zigtausend kleinen und kleinsten Teile, in die das Flugzeug zerschellt war, sind natürlich längst geborgen. Angehörige kommen auch seltener in die Region, um dort zu trauern. Aber trotzdem stehen vor dieser Gedenkstele auch nach wie vor Kerzen und Blumen, oft auch hingestellt von den Einheimischen, den Franzosen, die dort leben und die dieses schreckliche Unglück natürlich auch nicht vergessen können. Und gerade eben wurde auch beschlossen, rund 300 Meter von der Absturzstelle entfernt noch eine richtige Gedenkstätte zu errichten.
Auch eine Frage ist, was die Menschen jetzt nach dem Absturz noch am meisten beschäftigt.
Naja, die Kernaussage von Brice Robin, dem Staatsanwalt von Marseille, damals nach der Auswertung des Stimmrekorders war ja:
Il a donc actionné ce bouton.
Er hat diesen Knopf gedrückt und den Sinkflug gestartet, um absichtlich das Flugzeug zu zerstören. Aus welchem Grund? Das wissen wir überhaupt nicht. Und diese Frage nach dem Warum, warum wollte er sich töten, warum hat er so viele Menschen, so viele Schüler mit in den Tod gerissen, die stellt man sich ja nach wie vor. Jetzt ging ja wieder Meldungen durch die Medien, wonach der Co-Pilot sich selbst schon 2 Monate vor dem Absturz als depressiv eingestuft und wohl auch in eine Psychotherapie begeben hat. Aber ganz wird man es wohl nie verstehen.
Was die Angehörigen anbetrifft, die haben lange für angemessene Entschädigungen gekämpft. Eines der wirklich schrecklichen Ereignisse in diesem Jahr, der Co-Pilot der Germanwings-Maschine, der 150 Menschen im März diesen Jahres mit in Tod riss. 2015 war ein turbulentes Jahr und das auch für die Kirche. Papst Franziskus war viel unterwegs, unter anderem in Afrika, in Kuba und in den USA. Und von seiner Philippinenreise stammt der Ausspruch, dass er sich mehr Frauen um sich wünsche. Bei der Familiensynode im Vatikan waren dann auch durchaus Frauen dabei, neben ebenfalls familienerfahrenen Männern. Denn gerade bei dieser Synode war es besonders wichtig, dass auch Laien mit am Start sind, so Bischof Franz Josef Bode. Wie die Politiker beschäftigten sich auch die Kirchenmänner das ganze Jahr über mit der Flüchtlingsfrage. Der Tenor war hier ganz klar: Wer Hilfe braucht, soll sie bekommen. Frauen, Flüchtlinge, Familiensynode 2015 im Schnelldurchlauf.
Januar. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland, vor allem aus Syrien. Während die Kommunen mit dem Ansturm kämpfen, engagieren sich viele Freiwillige schnell und unbürokratisch, sagt Caritas-Präsident Peter Neher.
In vielen Orten sind freiwillige Initiativen entstanden von Frauen und Männern aus den Pfarrgemeinden, die sich des Themas annehmen, mit Unterstützung dann der Caritas, um da auch soziale Arbeit als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen.
März. Papst Franziskus besucht die Philippinen. Bei einem Treffen mit Jugendlichen sagt er zum Thema Frauen in der Kirche:
Unter euch sind nur wenige Frauen, zu wenige. Dabei haben Frauen uns so viel zu sagen in unserer Gesellschaft heute. Manchmal sind wir aber zu sehr macho und erlauben Frauen nicht genug Raum. Aber sie können die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen, mit anderen Augen. Frauen können Fragen stellen, zu denen wir Männer unfähig sind.
Mai. Oscar Romero wird 35 Jahre nach seiner Ermordung selig gesprochen. Bischof Gregorio Rosa Chavez war damals Romeros Assistent und kannte ihn gut.
Er hat den Menschen Trost gespendet, Hoffnung gegeben und den Weg gezeigt. Und deswegen ist die Seligsprechung auch so wichtig.
Juni. Papst Franziskus veröffentlicht die Umweltenzyklika Laudato Si. Vatikanexperte und Jesuit Bernd Hagenkort:
Der Papst sagt ganz klar, Umweltschutz, sich kümmern um die Schöpfung, um es geistlich auszudrücken, ist keine Option für Christen, sondern integraler Bestandteil des Glaubens.
September. Der Dialogprozess der katholischen Kirche in Deutschland geht zu Ende. Initiiert wurde er nach dem Missbrauchsskandal 2010. Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, zeigt sich zufrieden.
Es ist für mich auch überraschend, wie doch weitgehend übereinstimmend zum Beispiel die Situationsanalysen sind, die Beurteilungen der Situation und auch die Schlussfolgerungen im Hinblick auf notwendige Veränderungen.
Oktober. Die Familiensynode im Vatikan geht in die zweite und letzte Runde. Auch der deutsche Bischof Franz Josef Bode nimmt an den Beratungen teil.
Mir ist das Wichtigste, dass wir Ehe und Familie positiv als eine Lebenshilfe darstellen für Menschen, die auf der Suche nach Verlässlichkeit, nach Treue sind. Und dass unser Bild von Ehe und Familie, dass das ein lebensbejahender Weg ist.
November. Wechsel an der Spitze des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Alois Glück geht nach 6 Jahren. Neuer Präsident ist Thomas Sternberg. Er findet, dass die Katholiken enger mit den anderen Religionen zusammenrücken sollten.
Ich könnte mir vorstellen, dass man auch mal ein gemeinschaftliches Auftreten von Religiösen in Deutschland zu einer politischen Fragestellung finden könnte. Dass man sagt, wo man da eine gemeinsame Überzeugung aus der Tatsache zieht, dass man religiös ist, dass man da auch mal gemeinsam auftritt.
Dezember. Papst Franziskus eröffnet das Heilige Jahr. Weihbischof Ulrich Bohm ist der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für dieses Jubiläum der Barmherzigkeit.
Wir können gar nicht so barmherzig sein, wie wir sein sollen oder vielleicht auch manchmal sein wollen, sondern dass wir zuerst mal bei uns entdecken, du bist ein Mensch mit Schuld, Versagen, Sünde, Scheitern Und da begegnet mir der barmherzige Gott und dass das eigentlich die Kraft meines Lebens ist.
Das Jahr geht zu Ende. Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, meint:
Das Jahr war turbulent. Es gibt viele Ereignisse, die uns betroffen gemacht haben. Wenn ich vor allen Dingen an den Terrorismus denke, wenn ich an die Flüchtlinge denke, da merken wir, es tut sich etwas, was langfristig Folgen haben wird. Aber wir können noch nicht genau absehen, wo es hingeht.
2015, also ein wirklich turbulentes Jahr, auch für die Kirche und allen voran Papst Franziskus. Es war eines der großen Themen in diesem Jahr 2015, das Flüchtlingsthema. Die Kirchen haben es schon früh erkannt und haben schon Anfang des Jahres immer wieder auf die dramatische Situation der Flüchtlinge aufmerksam gemacht. Immer im letzten Freitag vor Weihnachten findet im Internationalen Presseclub in München der traditionelle Jahresrückblick mit dem Münchner Kardinal statt. Dieser fiel in diesem Jahr eher einseitig aus. Gut 1,5 Stunden musste der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, fast ausschließlich Fragen zur aktuellen Flüchtlingsproblematik beantworten.
Von adventlicher Stimmung war in diesem Jahr wenig zu spüren im Internationalen Presseclub am Münchner Marienplatz. Eine gute Stunde lang hat sich Kardinal Reinhard Marx kritischen Fragen zur aktuellen Flüchtlingskrise stellen müssen. Zuvor hat der Münchner Erzbischof in seinem traditionellen Jahresrückblick auch kurz den Dialogprozess, die Familiensynode und den Adlimina-Besuch beim Papst gestreift. Die innerkirchlichen Themen haben bei der anschließenden Diskussion dann aber keine Rolle mehr gespielt. Die meisten Presseclub-Mitglieder wollten wissen, wie es in der Flüchtlingsfrage weitergeht. Marx lobte in diesem Zusammenhang die Flüchtlingsarbeit der katholischen Pfarreien. Sie seien in den letzten Monaten der Kristallisationspunkt in der Flüchtlingshilfe gewesen. Und das soll auch so bleiben.
Ich glaube, die Arbeit mit den Ehrenamtlichen muss man voranbringen. Wir haben da auch schon Koordinierungsstellen und wir werden auch einen Schwerpunkt da setzen, damit sie auch motiviert bleiben, damit sie Hilfe bekommen. Denn die Integrationsarbeit, die jetzt auf uns zukommt, stärker noch als in der Vergangenheit, erfordert natürlich auch mehr Ausbildung, Kenntnis der anderen Kulturen, der anderen Sprachen. Ich sehe weiterhin, dass sehr viele mitarbeiten wollen, auch noch neue hinzukommen. Vielleicht auch mal einige sagen, jetzt ist es gut, aber es ist nicht so, als würde in irgendeiner Weise hier die Motivation und die Bereitschaft nachlassen.
Und das sei wichtig, denn nur die Integration könne verhindern, dass sich muslimische Flüchtlinge den Islamisten anschließen. Eine generelle Islamisierungsgefahr sieht Marx in Deutschland nicht.
Wir leben mit dem Islam nun schon viele Jahrzehnte in unserer Mitte. Wir haben viele muslimische Mitbürger. Oft nicht genügend im Gespräch mit uns, aber es liegt auch an uns. Und eigentlich wäre die Herausforderung, dass wir jetzt versuchen, mit denen, die hier sind, in guter Weise in Beziehung zu treten. Das muss natürlich auch von beiden Seiten kommen, auch von den Flüchtlingen und von denen, die hier wohnen, selber.
Sorgen macht sich Marx eher bei den praktischen Dingen. Die Flüchtlinge, die bleiben, bräuchten eine Wohnung und Arbeit.
Wir werden ja in dem Bereich dann eine Konkurrenz haben, natürlich. Und natürlich wird das belastender sein für den Sozialstaat. Die Frage ist nur, wollen wir diese Belastung jetzt tragen, weil wir die Verantwortung haben, oder können wir ihr ausweichen, indem wir sagen, gut, dann setzen wir eben die Flüchtlinge auf ein Niveau, wo es so gerade noch so geht. Die Diskussion müssen wir dann führen.
Die Kirche wolle dabei helfen, dass die verschiedenen Religionen in Deutschland gut zusammenleben können. Deutschland sei auch schon vor der Flüchtlingswelle ein multireligiöses Land gewesen, betonte Marx.
Jeder Mensch, ob er Muslim ist oder Christ, ist ein Geschenk Gottes an die ganze Welt. So begegne ich erstmal einem Menschen. Und nicht, wo kommst du denn her? Wer bist du denn? Sondern was kannst du mir mitteilen? Wo ist etwas, was ich von dir lernen kann?
Diese christliche Haltung müssten viele erst noch lernen. Und das ist für Kardinal Marx dann auch die große Zukunftsaufgabe in einem Land wie Deutschland, das wahrscheinlich auch im kommenden Jahr eine große Zahl an Flüchtlingen aufnehmen wird.
Die Flüchtlingsfrage war auch für Kardinal Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, die beherrschende Frage des Jahres 2015. Ende April waren wir Zeuge eines verheerenden Erdbebens in Nepal. Immer noch leben tausende Menschen in Zelten oder in windschiefen Hütten ohne sauberes Wasser und ausreichend Nahrung. Bei dem stärksten Erdbeben in Nepal seit mehr als 80 Jahren starben fast 8.900 Menschen, darunter mehrere Deutsche. Wir haben darüber mit Sabine Pretsch von der deutsch-nepalesischen Hilfsgemeinschaft DNH mit Sitz in Stuttgart gesprochen und sie gefragt, wie die Lage war, als sie damals nach Nepal gekommen ist.
Also teilweise waren die Schulen komplett zerstört. Es gibt ein Bild, das ist sehr eindrücklich. Da ist nur die Tafel stehen geblieben und das Alphabet, was an die Wand gemalt wurde. Alles andere, die ganzen Wände, alles war eingestürzt. Alles voller Trümmer, voller Steine. Also verheerende Zustände. Und es war sehr bewegend, als man wirklich diese Situation vor Ort dann auch gesehen hat. Es waren Erlebnisse, die wirklich ja ganz tief gingen und alle wirklich sehr erschüttert haben und einen einfach auch sprachlos gemacht haben. Diese ganzen Steinhaufen, dieser Schutt, die Menschen, die dann in Zeltplan, die sie dann teilweise auch selber errichtet haben, in denen sie leben, das war schon sehr, sehr bewegend.
Welche Hilfe konnte Ihre Hilfsorganisation denn leisten in den ersten Tagen nach dem Beben?
Dadurch, dass wir Mitarbeiter vor Ort haben, konnte eine Soforthilfe stattfinden. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die sind direkt in die betroffenen Gebiete gefahren, haben dort Lebensmittel, Reis, Öl, Sojabohnen, aber auch Plastikplanen, um eben notdürftig Klassenzimmer oder Behelfsschulen zu errichten.
Wie haben Sie denn die Deutschen erlebt nach diesem Beben?
Ja, die Solidarität war riesengroß. Also wir waren überwältigt von dem Spendenaufkommen. Also wirklich fantastisch. Also auch, was man jetzt mit diesen Spendengeldern alles bewirken kann, das ist wirklich großartig.
Wofür verwenden Sie denn die Spendengelder?
Also nach den Sofortmaßnahmen wurden weitere Hilfsmaßnahmen durch die DNH eingeleitet. Wir hatten uns Gedanken gemacht, wie man am besten wieder eine Struktur in den Alltag der Schüler bekommen kann, um auch eine gewisse Normalität zu erreichen. Wir hatten dann an 48 Schulen eine Schulspeisung eingeführt, hatten Schuluniformen verteilt, hatten ein mobiles Health Camp eingerichtet. Das sind nur kleine Beispiele von den vielen weiteren Maßnahmen, die wir durchgeführt haben.
Sind die Menschen nun auf den Winter gut vorbereitet?
Also die Menschen leben nach wie vor in ihren Notunterkünften. Es wurde seitens des Wiederaufbaus noch nichts durchgeführt. Die Notunterkünfte sind teilweise, oftmals wenn Hilfsorganisationen involviert waren, von sehr guter Bauweise. Es gibt aber teilweise auch Notunterkünfte und Behelfsbehausungen, die sehr einfach sind.
Ende April waren wir Zeuge eines verheerenden Erdbebens in Nepal, bei dem fast 8.900 Menschen gestorben sind. Darüber haben wir mit Sabine Pretsch von der deutsch-nepalesischen Hilfsgemeinschaft DNH gesprochen. Vielen Dank dafür. Das war das Thema hier im Domradio. Wir haben zurückgeschaut auf viele dramatische Ereignisse, aber auch einige Ereignisse, die Hoffnung machen für das kommende Jahr. Wir hoffen, dass in 2016 uns einiges erspart bleibt von den schrecklichen Ereignissen und einiges mehr wir erleben an glücklichen Ereignissen. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Schlegel. Ich wünsche Ihnen einen guten Jahreswechsel. Rutschen Sie gut rein. Machen Sie es gut. Tschüss.